ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Britta Sandberg in Paris über die politischen Verhältnisse in Frankreich nach den Regionalwahlen. Und ich möchte gerne von ihr wissen, wie wahrscheinlich eine rechte, rechtspopulistische Regierung in Frankreich ist und was das für Europa bedeutet. Als ich zum ersten Mal den Namen Le Pen hörte, war ich tief erschrocken, dass in einem so demokratisch geprägten Land wie Frankreich eine offen rechtspopulistische Partei mit einem offen rechtsradikalen Vorsitzenden so erfolgreich sein konnte. Allein der Name der Partei, Front National, das muss in den 1980ern gewesen sein, als der Urvater des Front National, Jean-Marie Le Pen, Sie haben ihn soeben singen hören, zum ersten Mal ins Europaparlament einzog. Hätte man mir damals verraten, dass dieser Partei ein paar Jahrzehnte später gar der Präsidentenposten zugetraut wird, ich hätte es nie für möglich gehalten. Aber wer hätte damals schon gedacht, dass eine rechte Partei mit faschistischen Stars jemals in Deutschland wieder 20% der Wählerstimmen erreichen kann? Inzwischen hat Le Pens Tochter Marine die Partei übernommen, den Namen in Rassemblement National geändert, und manche Beobachter sagen, dass sie bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2017 ihrem Gegner Emmanuel Macron nur deshalb unterlag, weil ihre Auftritte in den TV-Duellen wenig souverän und wenig empathisch daherkamen. Am vergangenen Wochenende wurden in Frankreich Regionalwahlen abgehalten, die als wichtigster Indikator für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr gelten. Le Pens Partei ging als zweitstärkste Kraft hervor, wohl auch, weil sich die Vorsitzende ein etwas neues Image gegeben hat. Macrons Partei En Marche landete abgeschlagen auf Rang 5. Sieger waren die traditionellen Parteien, Sozialisten und vor allem die Konservativen. Ist die Gefahr einer rechten Regierung in Frankreich damit gebannt? Denn eine französische Präsidentin Le Pen wäre ein überdeutliches Signal an die Rechtspopulisten in ganz Europa. Doch ganz so einfach ist das nicht, sagt meine Kollegin Britta Sandberg, die seit Jahren als Korrespondentin in Paris lebt und das politische Geschehen in Frankreich noch viel länger beobachtet. Daher wollte ich zu Beginn von ihr wissen, wie aussagekräftig die französischen Regionalwahlen im Hinblick auf die präsidiale Frage überhaupt sind.
Ja, das sind sehr spezielle Wahlen, weil es geht noch nicht mal um Bürgermeister, zu denen man ja dann lokal auch noch irgendeinen Bezug hat. Es geht um die Präsidenten der insgesamt 12 Regionen. Also Frankreich ist die Regionalpräsidenten, aber die kennt man natürlich nur so von Weitem. Also es sind traditionell Wahlen, wo die Franzosen nicht viel wählen. In diesem Jahr, also die Leute haben überhaupt nicht gewählt. Das heißt, es gab eine Wahlenthaltung von 66% im zweiten Wahlgang. Zwei Drittel der Franzosen sind also nicht wählen gegangen. Und es haben mehr Franzosen die Wahlsendungen am Sonntagabend dann gesehen, als sie zur Urne gegangen sind. Und es gab auch hier dann diverse Fragen, was das eigentlich für das Demokratieverständnis und eventuell auch für das Versagen der Politik bedeutet.
Wie fallen denn die Erklärungen für diese geringe Wahlbeteiligung in Frankreich aus?
Also eine Erklärung war eine gewisse Politikverdrossenheit, dass die Leute sich einfach nicht mehr repräsentiert fühlen von den Politikern, beziehungsweise dass die Themen, die sie bewegen, durch die Politiker nicht vertreten werden. Das ist ja auch ganz anders aufgestellt als in Deutschland, der Politik in dem zentralistischen Frankreich, wo alles in Paris zusammenläuft und die Provinz irgendwie weit weg ist. Dann könnte man sagen, die Regionalwahlen sind ja auch für die Regionen und in der Provinz verankert. Aber irgendwie scheinen die Leute nicht das Gefühl gehabt zu haben, dass sie da die Dinge, die sie wirklich umtreiben, voranbringen können. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht auch ein bisschen Protest. Es gibt ja immer auch ein großes Potenzial an Protestwählern in Frankreich. Das gibt es auch bei den anderen Wahlen. Dadurch, dass es ja hier zwei Wahlgänge gibt, kann man ja beim ersten Wahlgang sich so ein bisschen gehen lassen und sagen, okay, aus Protest wähle ich jetzt eine Partei, die einfach ganz klar in Opposition zur amtierenden Regierung ist. Und ich kann es dann im zweiten Wahlgang noch korrigieren.
Das klingt erstmal logisch. Was ich dann unlogisch finde, ist, dass nach den Wahlergebnissen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, sowohl En Marche von Macron als auch das Rassemblement National von Le Pen wir haben ja nicht wirklich gut abgeschnitten. Und trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen, wird jetzt in vielen Kommentaren das auf die kommende Präsidentschaftswahl bezogen und jetzt schon davon gesprochen, dass vielleicht beide keine große Chance hätten. Und jetzt zu sehen ist, dass vielleicht andere diese Lücke füllen könnten. Ich habe jetzt ein bisschen geschwurbelt, liebe Britta, tut mir leid. Hast du verstanden, was ich mich frage?
Ja, ich weiß. Ich weiß, was du meinst. Also ich wäre ein wenig vorsichtig aus diesem ein Drittel Stimmen der Franzosen und ganz viele entscheidende Folgerungen für die Präsidentielle, also für die Präsidentschaftswahlen, die ja im kommenden April 2022 stattfinden sollen, zu ziehen. Natürlich ist das in gewisser Weise unvermeidbar, auch weil viele Parteien selbst vor der Wahl diese Regionalwahlen, das ist ja die letzte Wahl vor den Präsidentschaftswahlen, zum Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahlen erklärt haben. Also Marine Le Pen hat das eindeutig gemacht. Die waren sehr viel optimistischer. Die haben gedacht, sie könnten mehrere Regionen gewinnen. Sie haben gedacht, sie würden landesweit einen besseren Schnitt noch haben. Wobei man immer sagen muss, also das Rassemblement National ist mit knapp 20% bei diesen Regionalwahlen auf den zweiten Platz gekommen, nach den konservativen Les Républicains, den Republikanern. Und die Regierungspartei ist auf Platz 5. Also das bekommt man nicht weg als Ergebnis, auch wenn sie natürlich keine Region dazu gewonnen haben, was wiederum daran liegt, dass im zweiten Wahlgang sich dann eine konservative Allianz in der einzigen Region im Süden an der Côte d'Azur gebildet hat, die dann den RN-Kandidaten da verhindert hat. Also ich glaube, es liegt einmal daran, dass es hier insgesamt so eine grundnervöse Stimmung gibt, dass der Wahlkampf losgeht, dass alle mit den Hufen scharren, dass viele die Wahl zum Stimmungsbarometer vorab erklärt haben.
Naja, aber gewonnen haben sie ja, Britta, die Konservativen, und zwar recht deutlich.
Natürlich ist das, das lässt sich ja nicht verleugnen, sind Les Républicains, also die Konservativen, die Gewinner dieser Wahl. Das ist aber jetzt auch nicht so rasend überraschend, weil die Konservativen waren in den Regionen immer gut verankert. Die sind seit Jahrzehnten da präsent. Da macht sich einfach bezahlt, dass die klassischen Parteistrukturen von früher noch greifen. Und das sieht man genauso bei den Sozialisten. Also die Konservativen haben ja 7 Regionen halten können. Aber auch die PS, also die Sozialisten, haben 5 Regionen, in denen sie waren, halten können. Also ich glaube, dass da machen sich so ein bisschen die Restbestände der klassischen Volksparteien noch bezahlt, die ja ansonsten auf nationaler Ebene sehr geringe Ergebnisse nur haben, weil die Leute einfach belohnen, diese jahrzehntelange Verankerung in der Region und das Vertrauen, was sie haben. Und die Regierungspartei hatte ja letztendlich nie so wirklich die Zeit in diesen Regionen, sich auf dieselbe Art und Weise zu verankern, zumal sie ja lange Zeit nur eine Bewegung und gar keine Partei war. Und sie hat vielleicht auch nicht die Energie da reingesteckt, die sie hätte reinstecken können. Aber das sieht man auch bei den anderen Kommunalwahlen, dass En Marche da keinen Vorteil hat in den Regionen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann das aber auch nicht dazu führen, dass diese Stammwählerschaft und die starke Position der Konservativen in der Präsidentschaftswahl dann ein entscheidender Faktor ist, oder?
Naja, also 10 Monate vor der Wahl kann natürlich immer noch alles passieren. Weil 10 Monate ist echt eine lange Zeit, egal in welchem Land. Und da hängt noch vieles von vielen Faktoren ab. Insofern würde ich jetzt nie sagen, garantiert nicht. Aber es gibt also eine Umfrage des Umfrageinstituts Ipsos vom vergangenen Sonntagabend. Also das war dann der Wahlabend. Und diese Umfrage sieht ganz klar nach jetzigem Stand als Gegner dann im zweiten Wahlgang im kommenden April wieder Marine Le Pen und Emmanuel Macron. Und zwar unabhängig davon, welcher Kandidat der Konservativen antreten wird, weil das ist ja noch gar nicht geklärt. Es gibt also quasi 3 potenzielle Kandidaten. Auch da, die müssen sich auch erstmal einigen. Natürlich sind die Konservativen gestärkt aus dieser Wahl hervorgegangen. Ich glaube auch, nach jetzigem Stand wird es wieder zu dem alten Duell Le Pen-Macron kommen. Aber ganz klar lässt sich da natürlich auch daraus folgen, der Machtkampf, der spielt sich jetzt im konservativen Lager ab. Die Frage ist jetzt, wohingehend geht dieses konservative Wählerpotenzial? Also es gibt sicher ein moderates konservatives Lager, was nach wie vor bereit ist, für Macron zu stimmen. Und Macron positioniert sich ja auch immer mehr rechts oder immer konservativer in vielen Dingen, weil er weiß, dass da die Stimmen zu holen sind. Es gibt dann ein, würde ich mal sagen, radikaleres Lager, was von den Republikanern geneigt ist, zu Le Pen und zum Rassemblement National überzugehen. Und dann gibt es die, die sagen, okay, weder das eine, weder Macron noch Le Pen ist was für mich, aber ich wähle jetzt eben den konservativen Kandidaten.
Wie kein anderes Land in Europa leidet Frankreich unter terroristischen Attacken. Allein im vergangenen Jahr gab es 6 Attentate mit islamistischem Hintergrund, viele Tote und Verletzte, und die furchtbarste Erinnerung rief sicherlich der Mord an Samuel Paty hervor, einem Lehrer, der in einem Pariser Vorort auf offener Straße enthauptet wurde. Der Terror und seine Bekämpfung sind zu politischen Faktoren geworden in Frankreich, und das beeinflusst die Positionen der Politiker und die Wahrnehmung der Wähler.
Vor 5 Jahren sowas wie Bataclan und Charlie Hebdo in einem Jahr zusammen, das hat kein anderes europäisches Land erlebt. Und das hat die Leute natürlich geprägt. Und natürlich macht es auch was mit den Leuten, wenn der Präsident regelmäßig vor aufgebahrten Särgen im Invalidenhof steht, in denen gefallene französische Soldaten, die in Mali im Dienst waren, dann noch mal ein letztes Mal geehrt werden und auch im Kampf gegen den Terror letztendlich fielen. Und es macht auch was, wenn der Innenminister immer wieder Witwen von Polizisten, die im Dienst getötet wurden, kondolieren muss. Also es gab eine Zeit lang, vor so ein paar Monaten, hatte man das Gefühl, es ist wirklich jetzt alle 2 Wochen wird hier ein Polizist getötet. Und das war dann auch der Moment, wo man ganz klar sehen konnte, also es gab diesen Polizistinnenmord in Rambouillet, wo eine Frau wirklich in der Polizei war, und das waren Verwaltungsangestellte, erstochen wurde. Also es ist dann noch immer ganz martialisch mit einem Küchenmesser quasi die Gurgel aufgeschlitzt. Und danach haben sich sowohl Xavier Bertrand, also der Konservative, der jetzt als einer der möglichen Präsidentschaftskandidaten gehandelt wird, als auch Valérie Pécresse, das ist die ebenfalls konservative Präsidentin der Region Île-de-France, der Großraum Paris, in einer Art und Weise geäußert, das war quasi fast identisch mit dem Vokabular von Marine Le Pen. Das macht die Sache dann natürlich schwierig, weil sich alle auf denselben Feldern tummeln. Erstaunlich ist, dass die Wirtschaft, Wirtschaftspolitik ist bisher gar kein Thema in diesem Wahlkampf.
Aber heißt das jetzt, dass die Chancen gestiegen sind, Britta, dass Marine Le Pen Präsidentin werden kann?
Ich denke, es gibt 3 Faktoren, die einen möglichen Sieg Marine Le Pens in 2022 definieren könnten. Ich sage nicht, dass das so kommen wird, aber ich glaube, man kann das nicht mehr ganz ausschließen zurzeit. Und ein Faktor davon ist eine große Abneigung und ein enormer Hass in einem Teil der Bevölkerung gegenüber Macron. Und auch da ist es, das ist so ein Hass, der sich auch nicht immer rational erklären lässt. Also es gibt natürlich die, für die ja immer, der Hass speist sich, glaube ich, sowohl aus einem ganz linken wie aus einem ganz rechten Lager. Es gibt also die, die eher links sind und ihn schon immer nicht so toll fanden. Oder es gibt die, die links sind und ihn gewählt haben in der Hoffnung auf eine linkere Politik. Und das hat sich dann nicht erfüllt und die jetzt enttäuscht sind. Aber für viele ist er eben der Präsident der Reichen geblieben, le Président des Riches. Viele finden ihn nach wie vor zu selbstgefällig. Er wird diese arroganten Sätze seines ersten Amtsjahres nicht los, wo er immer wieder so kleine Ausfälle hatte und zu Arbeitslosen dann sagte:
Hotel, Café, Restaurant? Je traverse la rue, je vous en trouve. Ich will simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Sie müssen nur einmal auf die andere Straßenseite gehen, dann würden Sie eine Arbeit finden.
Das ist natürlich auch hart.
Ja, das war natürlich vollkommen unmöglich. Ja, und da hatte er kein Gespür für. Das hat er aber dann doch korrigiert. Also solche Sätze hört man nicht mehr von ihm. Aber die wird er dann halt trotzdem nicht los. Und diese Abneigung ist besonders ausgeprägt in der Provinz, auf dem Land und in kleineren Orten. Deshalb hat er ja auch vor kurzem so eine kleine Tour de France gemacht, wo er wirklich genau dorthin gefahren ist, wo diese Abneigung so groß ist. Also so ein bisschen ähnlich wie diese Grand Débat, die er gemacht hat nach den Gelbwestenunruhen, wo er so wirklich stundenlang mit den Leuten diskutiert hat und sich erklärt hat. Und ich glaube, das hat schon auch sein Verhältnis nochmal zu den Franzosen und was sie umtreibt, verändert. Trotzdem ist diese Abneigung nach wie vor sehr stark.
Und dann passiert etwas, was nicht im Protokoll steht. Ein Zwischenfall, der in Frankreich viel Aufregung verursacht hat. Der Mann, der Macron ohrfeigt, ruft dabei so viel wie nieder mit der Macronie.
Und dann gibt es sie auf eine andere Art und Weise in dem konservativen Lager, das teilweise auch noch dann sehr katholisch geprägt ist und das einfach findet, dass dieser Präsident Frankreich schlecht repräsentiert, weiter in den Untergang führt. Also ich war neulich für eine Recherche bei einem der Militärgeneräle. Das war einer der 6 Erstunterzeichner dieses offenen Briefes, der im April publik wurde. Und wo sich ranghohe Militärs also Sorgen machten um die bedrohte Nation und gesagt haben, wir können und wollen dem nicht weiter zusehen. Und Politiker, die bereit sind, Frankreich zu retten, die werden wir unterstützen. Das wurde dann von manchen auch als Aufruf zum Putsch verstanden. Der hatte das also mit, es war ein Brigadegeneral, hatte das mit unterzeichnet. Und als ich ihn dann gefragt habe, aber woran machen Sie denn den Untergang fest? Hat er gesagt, ja, aber Sie lesen doch auch Zeitung wie ich. Und da fragen Sie noch, jeden Tag gibt es hier mindestens 10 Angriffe mit Stichwaffen im Land. Jede Woche steht der Innenminister vor einem anderen Sarg eines getöteten Polizisten. Und der Präsident zerstört unsere Kultur. Und habe ich gesagt, okay, warum zerstört er die Kultur? Erinnern Sie sich nicht an die Fête de la Musique im Élysée und 2018, ich konnte das nicht mehr genau erinnern, habe es dann nachgeschaut, hatte Macron diverse DJs eingeladen, so Elektromusik und aber auch eben schwarze Tänzer und so weiter. Und es gab dann ein Foto von dem Ehepaar Macron mit schwarzen transsexuellen Tänzern, die teilweise im Netzhemd dann neben ihm standen. Und sowas reicht dann genau dieser Klientel, um zu sagen, das ist nicht unser Präsident. Der Hass ist sehr groß. Es gibt eine Studie der sozialistennahen Stiftung Jean Jaurès, die haben das untersucht. Und das, was sie da rausbekommen haben, ist total erschreckend. Und das könnte natürlich dazu führen, wenn es im zweiten Wahlgang im kommenden Frühjahr darauf ankommt, dass Leute sich für Macron und gegen Le Pen entscheiden müssen, dass die dann sagen, jetzt wähle ich entweder dann gar nicht und enthalte mich oder wähle eventuell sogar doch Marine Le Pen.
Nur damit Macron wegkommt.
Ja, beziehungsweise weil sich die Leute nicht überwinden können, dann ihn zu wählen. Das ist ja sowieso ein Problem, dass die Franzosen eigentlich seit Jahren zum ersten Mal 2002 immer wieder in dieser moralischen Klemme sich dann befinden. Hier fährt gerade die Feuerwehr vorbei. Dass sie,
ich finde, dass du eine sehr schöne Paris-Atmo im Hintergrund hast. Ja, freut mich auf einer ganz besonderen Ebene.
Heute sehr bewegt hier. Dass sie also immer wieder quasi jemanden wählen müssen, den sie eigentlich nicht wählen wollen oder den sie auch im ersten Wahlgang nicht gewählt haben, um früher den Front National mit Jean-Marie Le Pen und jetzt den Rassemblement National mit Marine Le Pen zu verhindern. Und selbst moderatere Wähler haben da nicht mehr so Lust zu. Das ist die andere Gefahr, die eventuell dazu führen könnte, dass das, was sie hier mal als die republikanische Front, also diejenigen, die dann quasi Front gegen Marine Le Pen machen, um sie zu verhindern, dass die im kommenden Jahr vielleicht nicht mehr hält oder nicht mehr funktionieren würde.
Der heutige Werbepartner ist Taxfix, dein Partner für Steuererklärungen. Hol dir deine verdiente Rückerstattung durch einfache Fragen statt komplexer Steuerformulare. Mit der kostenlosen Taxfix-App oder der Desktop-Variante kannst du in nur 22 Minuten sicher und unkompliziert deine Steuererklärung machen. Taxfix erstellt alle Unterlagen und sendet sie automatisch ans Finanzamt. Zahlen musst du nur, wenn du mehr als 50 Euro zurückbekommst oder zur Steuererklärung verpflichtet bist. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Du kannst 20% sparen mit dem Code SICHER, gültig bis Ende September. Geh jetzt auf taxfix.de oder lade dir die kostenlose Taxfix-App.
Das Wort ist immer sehr, sehr überbelegt, aber es klingt nach einer Art Kulturkampf in Frankreich auf verschiedenen Ebenen. Konservativ gegen liberal, gegen eher links, Einwanderer gegen traditionelle Franzosen, Land gegen Stadt, vielleicht auch Schwarz gegen Weiß. Ist das so oder habe ich das jetzt nur angeschärft empfunden?
Ich glaube, es gibt durchaus Parallelen zu anderen Ländern auch. Also diese Stadt-Land-Geschichte, also diese Unzufriedenen auf dem Land, die, wenn man sie aber fragt, was genau missfällt ihnen denn, eigentlich das gar nicht wirklich rational begründen können. Oder warum mögen sie Macron denn nicht? Oder warum finden sie ihn so schlimm? Da kommen dann keine klaren Antworten. Das ist schon auch, diese Wahlkampfveranstaltungen haben mich da sehr erinnert an Dinge, die man aus den USA gesehen hat, bevor Trump gewählt wurde. Wobei ich das jetzt nicht heraufbeschwören würde, dass es hier so kommt. Das glaube ich auch nicht. Es hat eine andere Qualität. Aber es hat was davon. Und den Franzosen sind die jahrzehntelang geltenden Referenzen, die sie hatten, abhanden gekommen. Das ist es vielleicht. Macron hat durch seinen Sieg im Mai 2017 einmal alles wirklich durcheinander gewirbelt. Diese ganze Parteienlandschaft war danach eine andere. Und er war ja quasi noch nicht mal eine Partei, sondern eigentlich nur eine Bewegung. Und das macht noch was mit den Leuten, wenn sie nicht mehr die vertrauten, sich auf die vertrauten Punkte und Säulen beziehen können, die sie quasi jahrzehntelang hatten. Das Erstaunliche war ja zum Beispiel, dass bei der Rentenreform die Zustimmung für die Streiks, obwohl die Leute wirklich drunter gelitten haben. Also ich habe hier teilweise, wenn ich abends aufs Handy guckte, 16 Kilometer, 12 Kilometer zu Fuß immer auf dem Handy gehabt, weil ja kein Bus, keine Metro mehr fuhr. Also das war, und ich muss jetzt keine kleinen Kinder irgendwo von A nach B bringen oder so. Das war wirklich anstrengend und trotzdem war die Zustimmung sehr hoch. Das heißt, es gibt so eine Grundsympathie auch für die Verteidigung sozialer Errungenschaften. Und insofern findet dieser Kulturkampf, den du angesprochen hast, wahrscheinlich auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Da sind jene dabei, die genau diese Errungenschaften von denen nicht ablassen wollen. Es sind dann andere dabei, die nicht wollen, dass die Immigranten so viel Geld bekommen. Und ein Wahlkampfargument von Jordan Bardella war zum Beispiel, dass er gesagt hat, jeder Euro, der in die Banlieues, also in die maroden Vorstädte gesteckt wird, da soll auch ein anderer dann in Infrastruktur und nationale Sicherheit gesteckt werden und so. Also es ist kein Kulturkampf, der sich so ganz leicht fassen lässt. Mhm.
Und davon, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dir und bei anderen, in anderen Medien, davon kann Marine Le Pen bzw. der Front National, der jetzt Rassemblement National heißt, profitieren, auch durch Menschen. Du hast gerade seinen Namen schon erwähnt, wie Jordan Bardella heißt er, glaube ich.
Ja, der ist ganz jung noch, der ist 25, der war schon vor 2 Jahren Spitzenkandidat für die Europawahlen. Das ist eine erstaunliche Karriere, die dieser Jordan Bardella gemacht hat, weil er selbst im 93, also 93, 93, das ist die Postleitzahl und die Abkürzung für das Departement, das ist also so Clichy-sous-Bois, La Seine-Saint-Denis, das sind so die schlimmsten, Synonym für die schlimmsten Vororte, die es gibt, also hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Infrastruktur, geringstes Durchschnittseinkommen und so weiter. Dort ist er geboren. Er selber ist das Kind von italienischen Einwanderern. Ein, muss man zugeben, ein politisches Talent und natürlich jemand, der diese ganzen RN-Parolen übernimmt, aber gleichzeitig eine gewisse junge Wählerschaft anzieht. Und das ist mit ein Element dessen, was ein weiterer Grund ist, warum Marine Le Pen mehr Chancen hat, 2022 zu gewinnen als noch vor 5 Jahren. Sie hat ganz konsequent diesen Kurs der Entteufelung der Partei durchgesetzt und sich auch ganz konsequent mit solchen Leuten wie Jordan Bardella umgeben. Und man sieht es auf diesen Veranstaltungen der Partei. Also da sieht man Leute, die ich da vorher nicht gesehen habe.
Zum Beispiel?
Also es gibt wirklich... Ja, also gut situierte Ehepaare, sehr viele junge Leute. Es ist alles so ein bisschen bunter, bürgerlicher und gemischter geworden. Und ich habe bei einer Wahlkampfveranstaltung mit der Schwester von Marine Le Pen gesprochen. Also die ist die älteste Tochter von Jean-Marie Le Pen. Die heißt Marie-Caroline Le Pen. Und die hat mir dann erzählt, dass sie im 16. Arrondissement in Paris auf dem Wochenmarkt Flugblätter verteilt hat. Also sie war auch Kandidatin.
Kurz zwischengefragt, das 16. Arrondissement, wie würdest du das kategorisieren, wo wir gerade die
33 hatten? Ja, das 16. Arrondissement, genau. Das 16. Arrondissement ist quasi das Gegenstück zum 93. 16. Arrondissement ist so das Synonym für das gutbürgerliche Paris, wo die Leute mit den großen Wohnungen wohnen, die ihre Ruhe haben wollen, die Pariser Bourgeoisie. unter anderem wohnt. Und sie hat selbst dann gesagt, dass sie ganz überrascht gewesen sei. Noch vor 2 Jahren beim Europawahlkampf hätten die Leute ihr diese Flugblätter hätten sie nicht in die Hand genommen und hätten ihr im Zweifelsfall gesagt, ich finde zwar manches, was Ihre Partei macht, ganz gut, aber wissen Sie, wir in der Familie wählen seit Jahrzehnten die Konservativen. Und das hat sich anscheinend verändert. Also sie hat gesagt, ja, das nehme ich und ich glaube, diesmal haben Sie meine Stimme. Nun ist es ihre Darstellung. Sie sagt, sie hatte das Gefühl, da werde gerade eine gläserne Decke durchbrochen. Aber nach dem, was man sieht, einmal in den Umfragen, aber auch einfach auf diesen Veranstaltungen, habe ich auch den Eindruck, dass sich da was verschoben hat und dass die Brandmauern zwischen den klassischen Konservativen, also den Republikanern und das Rassemblement National runtergegangen sind. Die Übergänge sind poröser geworden und die Leute haben kein Problem mehr zu sagen, dass sie Sympathien für manches, was das Rassemblement National macht, hegen. Dazu haben natürlich Marine Le Pen mit dieser Entteuflung hat dazu beigetragen, aber die anderen Parteien, muss man mal sagen, haben auch dazu beigetragen, indem sie eben sowohl die Themen als auch die Rhetorik übernommen haben.
Das ist aber perfide, ne? Wenn man also versucht, den Bösen die Stimmen abzujagen und dann aber mit den Wölfen heulen muss.
Naja, auf der einen Seite ist es ja ein richtiger Reflex zu sagen, wir können denen nicht die ganzen Themen wie gehen wir mit Immigration um, wie verhindern wir, dass Islamisten hier in Moscheen Dinge machen, die wir kaum kontrollieren können und dabei vom Ausland finanziert werden, wie können wir die innere Sicherheit stärken, wenn man weiß, dass das die Leute umtreibt und dass es auch tatsächlich ein Problem ist, bis hin zu der nach wie vor existierenden Terrorgefahr, dann kann man nicht sagen, man macht da nichts. Aber das Problem ist natürlich, dass sie, also zum Beispiel der Innenminister der Regierung, der heißt Gérald Darmanin, ist ein ziemlicher Hardliner, kommt aus dem konservativen Lager, hat sich dann der Partei von Macron angeschlossen sehr früh und der benutzt auch teilweise sehr ähnliche Parolen, um gegen Immigration und für mehr Sicherheit und Kontrolle zu argumentieren. Und er hat zum Beispiel in einer Fernsehdiskussion, ich glaube, das war im Februar, da gab es eine Fernsehdiskussion zwischen ihm und Marine Le Pen, hat er Marine Le Pen vorgeworfen.
Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être.
Madame Le Pen, je vous trouve un peu molle ce soir. Madame Le Pen, ich finde Sie heute Abend ein bisschen zu weich. Ein bisschen zu schlapp quasi. Da hat sich was verschoben und die Frage ist, geht diese Rechnung auf, dass man die Themen des RN besetzt mit ähnlichen Forderungen oder wählen die Leute dann am Ende nicht eben doch?
Das Original, ne?
Das Original und Madame Le Pen, weil sie ihr dann im Zweifelsfall die größere Kompetenz da zubilligen. Und inwieweit befördert man nicht eben auch genau diese Wahlkampfthemen der Partei, indem man sie ständig selber auch zum Thema macht? Also das ist eine wirklich diffizile Geschichte, aber der erliegen irgendwie viele Politiker. Also der Xavier Bertrand hat eben gefordert nach diesem Polizistinnenmord, dass, ich glaube, die Forderung war, dass alle Immigranten, die solche Terror oder ja solche Polizistenmorde machen, 50 Jahre ins Gefängnis müssten.
Moi, j'ai proposé notamment que pour tous les détenus, enfin tous ceux qui sont condamnés pour terrorisme, pour les détenus, on puisse appliquer une peine de 50 ans. Parce que quelqu'un qui commet un acte terroriste
50 ans.
À 20 ans, je ne suis pas certain qu'à 50 ans.
C'est une vollkommen für einen Politiker, vollkommen abwehr. Das Rechtssystem gibt es überhaupt nicht her. Du kannst hier niemanden 50 Jahre lang ins Gefängnis stecken. Aber das sagen die dann halt einfach. Und da sieht man, wie sehr sich dieser öffentliche Diskurs radikalisiert hat.
Ich muss immer wieder betonen, dass ich jetzt nur von außen beobachte und ich bin nun wirklich kein Frankreich-Experte. Aber ich finde, Marine Le Pen hat sich auch in ihrer Darstellungsform und in ihrer Haltung etwas geändert. Also nicht nur, dass sie fast schon ein Gegenentwurf zu ihrem Vater Jean-Marie Le Pen ist, der ja immer als knorriger alter, ich sag jetzt mal, Fremdenlegionär aufgetreten ist, sondern sie hat auch ihre Ansprache verändert. Irgendwie wirkt sie auf mich, vielleicht weil sie älter geworden ist, aber auch nicht mehr so hardlinerig wie früher. Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, es gibt in der Tat einen Imagewandel. Das konnte man auch bei dieser Fernsehsendung sehr gut sehen. Das fängt an, sie hat so ein bisschen längere Haare und die jetzt weicher ins Gesicht fallen. Ich hatte sogar das Gefühl, sie hatte so eine Reibeisenstimme, dass sie so bemüht war, ein bisschen sanfter und weicher und weiblicher aufzutreten und sich auch in dieser Diskussion, also sie hat dann immer wieder gesagt, ich stimme ja in vielem mit Ihnen überein, Monsieur le Ministre und so, und da können wir uns sofort drauf einigen. Also sie versucht sich, hat da etwas Verbindlicheres bekommen, wobei ich glaube, dass sie natürlich inhaltlich von vielen Dingen nach wie vor nicht abweicht.
Non, je crois que c'est vous qui commettez une erreur en vous attaquant aux religions. Je pense que précisément ma proposition de loi, elle s'attaque à une idéologie. C'est une idéologie, l'islamisme.
Es wird interessant werden. Es gibt ja jetzt am kommenden Wochenende in Perpignan den Parteitag des Rassemblement National. Und aufgrund der für die Partei eher enttäuschenden Ergebnisse bei den Regionalwahlen gibt es jetzt Stimmen innerhalb der Partei, die sich von diesem Enttäuflungskurs wieder absetzen wollen, beziehungsweise sagen, das ist ihre Schuld oder das war die falsche Strategie, weil wie die Regionalwahlen zeigen, hat das nicht zum Erfolg geführt. Wahrscheinlich wird sie sich auf diesen Parteitag dann zur Präsidentschaftskandidatin offiziell ausrufen lassen. Und es wird auch davon ausgegangen, dass sie den Parteivorsitz an jemanden, den sie bisher ja noch inne hat, an jemand anders überträgt, mit dem Argument, sich voll und ganz auf die Präsidentschaftskandidatur konzentrieren zu können.
Zum Abschluss nochmal, Britta. Wie schätzt du die Chancen von Marine Le Pen persönlich ein und an welchen Faktoren machst du das fest?
Also was ich interessant finde als nochmal Stimmungsbild der Franzosen jetzt allgemein, die auch was auch eine gewisse Verunsicherung nochmal widerspiegelt, sind so ein paar Umfragewerte. Also 58% der Franzosen haben grundsätzlich diesem ersten offenen Brief der hochrangigen Militärs zugestimmt, also dem Inhalt zugestimmt, in dem die Militärs ja gesagt haben, die Situation ist ernst, wir stehen bereit, um jene Politiker zu unterstützen, die erwägen sollten, die Nation zu retten. Also das ist ja das Narrativ, wir sind im Untergang begriffen und es gilt, eine bedrohte Nation zu retten. Eine andere Zahl, die mich wirklich verwundert hat, war eine, die aus der Studie von dieser Jean Jaurès-Stiftung hervorgeht, nämlich dass 97% der Konservativen, also der klassischen Konservativen, erklärt haben, das Land brauche wieder einen echten Chef, der wieder für Ordnung sorge. Eine andere, zum Schluss wirklich noch fürchterliche Zahl ist, dass 71% der Unterstützer der Republikaner in dieser Studie, bei einer Befragung in dieser Studie von der Jean Jaurès-Stiftung, für die Wiedereinführung der Todesstrafe waren. 71%. Die ist ja unter Mitterrand gleich am Anfang abgeschafft worden. Bei den Anhängern von Le Pen sind es 85%. Das sind lauter Zahlen, die mich total überrascht haben. Ich fand es ganz gut, was dieser Wahlforscher gesagt hat. Der hat gesagt, 2017 war es aus verschiedensten Gründen eigentlich eher unwahrscheinlich, dass sie gewinnt. Diesmal kann man es nicht mehr ausschließen.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Britta Sandberg in Paris für das Gespräch in dieser Folge und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Petra Truckendanner und Philipp Fackler haben mich bei dieser Folge unterstützt. Alles, was Sie vom Spiegel hören können, finden Sie stets in der Audiothek auf spiegel.de. Und in Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie weiter tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.